Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir Kommunal Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von und für junge BürgermeisterInnen und für alle, die sich für kommunale Themen interessieren. Es geht um Hintergründe, um gute Ideen und um politische Einschätzungen. Und heute passt der Podcast-Titel Wir Kommunal Nachgefragt wirklich perfekt. Denn wir haben jemanden zu Gast, der sich wie kaum ein anderer damit beschäftigt hat, gute Fragen zu stellen. Wenn man also in einem Podcast, der nachgefragt heißt, einen echten Fragenexperten interviewt, dann kann eigentlich ja nichts mehr schiefgehen. Mein Name ist Henning Witzel, ich bin Verbandsgeschäftsführer des Netzwerks Junge BürgermeisterInnen und leite unser Berliner Büro. Bevor wir uns jetzt aber den Fragen widmen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist die Plan 4 Software GmbH. Stellen Sie sich vor, Sie kennen den Zustand des gesamten Gebäudebestands Ihrer Kommune. Doch Zustandsbewertungen sind oft zeitaufwendig, fehleranfällig und basieren auf lückenhaften Plänen. Gebäudecheck von Plan 4 macht Schluss damit. Aus dem Klemmbrett wird ein Tablet, Schäden und Mängel werden direkt vor Ort erfasst, automatisch dokumentiert und in korrekte Sanierungsmaßnahmen übersetzt. Sie bekommen präzise Kostenschätzungen und Berichte, perfekt für Ihre Gremien und Entscheidungen. Und mit dem Modul Energetisch Sanieren sehen Sie zusätzlich den Energieverbrauch, CO2-Emissionen und den Effekt verschiedener Maßnahmen. Für eine nachhaltige Gebäudestrategie und eine zukunftsfähige Kommune. Vereinbaren Sie jetzt Ihr Gespräch unter www.plan4software.de. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Jetzt freue ich mich aber sehr auf meinen heutigen Gast. Benedikt Paulowitsch, seit 2019 Bürgermeister von Kernen im Remstal. Benedikt ist noch mehr. Er ist systemischer Organisationsberater, er ist kommunaler KI-Vorreiter und er ist vor allem frischgebackener Autor. Mit seinem neuen Buch Fragenzauber, systemische Fragentechniken für wirksame Lösungen, zeigt er, wie die richtigen Fragen Blockaden lösen, Perspektiven öffnen und Veränderungen in Teams und Organisationen überhaupt erst möglich machen. Mit ihm spreche ich darüber, warum sowohl die richtige Fragetechnik als auch kommunale KI und wirkliche Entbürokratisierung für moderne Verwaltung und Führung entscheidend sind. Ganz herzlich willkommen, Benedikt.
Ja, hallo Henning und liebe Grüße an alle Kolleginnen und Kollegen in der Republik.
Ja, ich hatte es ja eben schon gesagt, dein Buch dreht sich ums Thema Fragen und jetzt muss ich mit einer Frage anfangen. Was wäre deine wichtigste Frage an einen Menschen, der mit dem Gedanken spielt, irgendwo Bürgermeister zu werden? Fangen wir mal ganz einfach an.
Ja, da gibt es bestimmt ganz viele spannende Fragen. Ich würde vorschlagen, man fragt die Person oder bittet sie darum, sich einmal vorzustellen, sie wäre schon Bürgermeister. Wie sieht dein Alltag aus? Was machst du, wenn du aufstehst? Was prägt deinen Alltag? Was macht dir besondere Freude, wenn du Bürgermeister bist? Und was macht dir vielleicht weniger Spaß oder auch Sorgen? Also das ist eine hypothetische Frage, also sich einmal in eine andere Situation hineinversetzen und dann vielleicht auch einfach mal selbst vor Augen führen, wie wäre es denn, wenn ich wirklich Bürgermeister wäre? Und dann kann man sich mit weiteren Fragen vorantasten, ob das denn wirklich was für einen ist oder vielleicht auch besser nicht.
Hast du dir 2018 die Fragen gestellt?
Nein. Also da habe ich mir sicherlich auch Fragen gestellt, aber ich habe jetzt nicht das Bürgermeisteramt vor meinem inneren Auge visualisiert. Ich wollte viele Jahre lang schon Bürgermeister werden. Ich habe eine Karriere gemacht, die eher in den Ministerien, auch Parlamenten war. Hatte aber immer den Wunsch, auch irgendwann einer Verwaltung vorzustehen und mit ihr zu gestalten. Und deswegen ist der Wunsch nach Bürgermeister nicht durch eine Frage entstanden.
In deinem Buch schreibst du, die beste Antwort ist oft die Frage, die sie hervorgebracht hat. Was bedeutet das?
Ja, ich glaube, wir alle kennen einen anderen bekannten Satz, der lautet, wer fragt, der führt. Und ich glaube, Führungskräfte sollten sich auch primär auf das Führen konzentrieren und nicht als oberster Sachbearbeiter auftreten. Und gerade wir Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben ja eine unglaubliche Vielfalt an verschiedenen Themen. Da können wir gar keine Fachexperten sein. Und dafür brauchen wir unsere Kolleginnen und Kollegen in den Rathäusern. Dort sitzen dann die Spezialisten. Und hier geht es darum, aus denen die richtigen Potenziale herauszuholen, die Ressourcen abzufragen, sich auch beraten zu lassen. Ich glaube, eine gute Führungskraft weiß, dass sie zu 90% auch auf die Empfehlungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hören sollte. In 5% der Fälle passt man vielleicht das ein oder andere nochmal an, gerade aus kommunikativer, strategischer oder politischer Sicht. Dann gibt es vielleicht mal 5% Empfehlungen, wo man dann als Führungskraft auch mal sagen muss, das mache ich jetzt lieber nicht.
Wie ist das mit der, also die Frage jetzt wäre dann, ist das bei allen Kommunengrößen gleich? Weil der Anteil an Verwaltungsarbeit, die man als Bürgermeister macht, sage ich jetzt mal, reduziert sich ein Stück weit mit der Größe der Kommune. Also je größer, desto mehr muss ich strategische Entscheidungen, muss ich wirklich Teams führen, muss ich Leute ermächtigen, Dinge zu tun. Bei kleinen Kommunen, sage ich jetzt mal, ist der Bürgermeister ja auch noch mehr so eingebunden, auch in ganz normales Verwaltungshandeln.
Das stimmt. Also es gibt natürlich Rathäuser, wo man vielleicht zu 10 nur ist. Ja, also bei mir sind es jetzt eher etwas über 60 Personen. Da ist dann der Führungsanteil sicherlich etwas größer. Aber die Fragen helfen auch bei kleinen Teams, denn es geht letzten Endes auch darum, was wollen wir zum Beispiel erreichen? Also wenn wir über Maßnahmen sprechen, dann gehört die Frage dazu, was konkret wollen wir erreichen? Oder auch umgekehrt die Frage, was passiert eigentlich, wenn wir es nichts tun? Manchmal machen wir vielleicht sogar auch an der einen oder anderen Stelle zu viel. Da sind wir nachher vielleicht sogar beim Stichwort Bürokratie. Anstatt die Frage zu stellen, wo wollen wir eigentlich raus? Was wollen wir erreichen? Und so kann man im Alltag sehr viel mit Fragen bewirken. Ich glaube, die meisten von euch haben auch schon mal Workshops gemacht mit externen Beratern, Strategieworkshops etc. Und da wird man sehen, die externen Coaches, Berater, Moderatoren arbeiten eigentlich alle mit Fragen. Und warum tun sie das? Weil sie sagen, wir haben nicht die Fachkenntnis. Wir wissen nicht, was für euch das Beste ist. Ihr wisst, was das Beste für euch ist. Und wir helfen euch, das herauszufinden, indem wir kluge Fragen stellen.
Also das vorhandene Wissen sozusagen zu bergen,
ganz genau,
oder, ne, zu heben.
Ganz genau.
Im Buch hast du jetzt so, das hast du so aufgebaut, dass du das eher mit Geschichten sozusagen versuchst darzulegen, also Storytelling. Warum sind Geschichten aus deiner Sicht die geeignete Methode, um Fragetechniken zu vermitteln?
Ja, also es gibt einige Bücher zu systemischen Fragetechniken. Die sind auch teilweise recht beliebt. Ich habe die auch schon in Regalen von Mitarbeitern gesehen. Aber diese Bücher sind oft sehr typisch deutsch. Ja, also man lernt etwas sehr mechanisch. Ich möchte jetzt lernen, wie man Fragen richtig stellt und wünsche mir einen Katalog, wo drin steht, für welche Situation stelle ich welche Frage. Das ist aber keine wirkliche systemische Haltung. Ja, also es bringt aus meiner Sicht recht wenig, so etwas auswendig zu lernen, sondern es geht eher darum, ein Mindset zu entwickeln, eine systemische Haltung zu entwickeln. Kommen wir später sicherlich auch nochmal bei den Bürokratiethemen und anderen Themen darauf zu sprechen. Und um die Menschen auch gleich davon abzuhalten, zu denken, sie müssen was auswendig lernen, was sie nachher anwenden können, wie es auch in vielen Führungskräfte-Workshops manchmal so wirkt, habe ich gesagt, lest doch einfach mal ein paar Geschichten und seht, was Fragen bewirken können, wie sich Situationen auflösen können, welche Lösungsspektren sich plötzlich aufmachen. Und dieses Erleben soll eben zu einem anderen Denkansatz führen, sodass ich systemisch im Alltag denke, systemisch handle und dann intuitiv auch systemisch Fragen stellen kann, ohne dass ich das nach einem gewissen Schema auswendig gelernt habe.
Ist aber ja jetzt nicht typisch Verwaltung. Da geht es ja eher um standardisierte Workflows, um Fragebögen, die so gestaltet sind, dass sie möglichst alle Eventualitäten beinhalten. Dadurch dann natürlich unheimlich lang werden, weil die meisten Felder schreibt man einfach nein. Funktioniert das in der Verwaltung?
Ja, das, Henning, was du jetzt gerade beschreibst, ist genau der Grund, warum wir es anders machen sollten. Ja, ich glaube, wir arbeiten, die deutsche Verwaltung hat sich an sehr mechanisches Arbeiten gewöhnt. Das hat auch in Teilen eine Berechtigung. Aber wir spüren ja alle, dass wir unsere Handlungsfähigkeit nach und nach verlieren, dass uns die Ressourcen fehlen, sowohl finanziell, aber auch personell und dass auch die technischen Entwicklungen um uns herum so schnell sind, dass wir endgültig den Anschluss womöglich verlieren. Und dann ist es doch gerade an der richtigen Zeit, auch einmal etwas disruptiv in die Verwaltung reinzugehen und Verwaltung ganz grundsätzlich zu verändern. Das bedeutet dann auch, geht mal aus euren festgefahrenen Strukturen und der Verfahrensdenke heraus und betrachtet doch mal die Herausforderungen, vor denen wir stehen, auch die alltägliche Arbeit, mit der wir konfrontiert sind, mal aus einer ganz anderen Perspektive.
Also sozusagen, es gab mal einen berühmten Politiker in Deutschland, der gesagt hat, man muss die Sachen von hinten denken, dass man sozusagen sich überlegt, warum mache ich das und was will ich denn erreichen, anstatt dass ich irgendwelche vorgegebenen Wege immer wieder sozusagen dann beschreite.
Ganz genau.
Hast du denn ein Beispiel aus der Praxis, wo eine richtige Frage gab, die mehr bewirkt hat als irgendwelche Maßnahmenpapiere oder irgendwie Workflow-Analysen?
Ja, also wo ich das häufiger einsetze, sind Personalgespräche. Also wenn es vielleicht auch etwas schwierigere Personalgespräche sind, dass man einen Mitarbeiter nicht unbedingt direkt damit konfrontiert, zu sagen, ich sehe hier eine Schlechtleistung oder eine mangelnde Motivation, sondern nochmal frage, mir fällt auf, dass in letzter Zeit die Arbeitsqualität bei Ihnen etwas nachgelassen hat. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie gerne kommen Sie eigentlich gerade ins Rathaus? Und wenn dann rauskommt eine 3 oder eine 4, dann urteile ich darüber gar nicht, sondern frage, was müsste denn passieren, dass Sie einen Punkt weiter nach oben rutschen? Also was hält Sie davon ab, statt einer 4 eine 5 zu benennen? Und durch solche Gespräche mit solchen Frageimpulsen kommt man dann manchmal auch auf die eigentlichen Ursachen, warum vielleicht die Motivation gerade nicht vorhanden ist oder vielleicht gibt es auch private Schwierigkeiten oder ähnliches. Und dann kann man darauf reagieren und auch den Führungsansatz entsprechend anpassen. Es gibt aber auch Situationen, bei denen ich einfach auch nur gefragt habe, warum genau machen wir das eigentlich? Und die Antwort, die klassische war, das haben wir schon immer so gemacht und eigentlich wurde nur noch das Verfahren am Leben gehalten. Wir haben es aber schon gar nicht mehr.
Und auch der Nutzen war sozusagen dann vielleicht genau. Zweifelhaft.
Also ich erinnere mich, das war mal wirklich ein etwas krasseres Beispiel. Genau, ein Beispiel war bei uns in der Kasse, in der Kämmerei. Da war im Mahnwesen unglaublich viel zu tun und stellte sich heraus, dass die Kolleginnen dort seit Jahren jeden einzelnen Mahnbescheid händisch nachprüfen. Also die haben den ausgedruckt und haben in den verschiedenen Ursprungsquellen geschaut, ob die Summe noch stimmt. Da hat die Frage nach der Sinnhaftigkeit natürlich schnell Sinn gemacht, weil wir gemerkt haben, das ist doch ein bisschen drüber, diese Kontrolle, und konnten dadurch täglich über eine Stunde Arbeitszeit schon mal direkt einsparen. Also Es lohnt sich schon, den Dingen manchmal auf den Grund zu gehen. Und auch ein typisches Verwaltungsphänomen, wenn mir inzwischen jemand sagt, das geht nicht, dann frage ich wie ein naives Kind, warum, wenn es dann heißt, steht im Gesetz, frage ich, in welchem? Wenn man das noch beantworten kann, frage ich, und wo genau steht's? Da sind dann die meisten schon mal blank. Und wenn sie dann nach der Prüfung zurückkommen, ist erstaunlicherweise manchmal der Satz da oder auch sehr oft, wir haben jetzt doch was gefunden, wie wir es doch machen.
Das ist so der berühmte, das geht nicht wegen Datenschutz. So, und dann, das ist dann immer so, die Übersetzung heißt, ich möchte das nicht machen.
Genau.
Sehr schön. Aber da sind wir ja direkt in dem Thema Entbürokratisierung sozusagen gelandet. Du sprichst von einer unbürokratischen Haltung. Was ist denn eine unbürokratische Haltung?
Ja, also zunächst mal finde ich, dass Bürokratie an sich erstmal eine Haltung ist. Wir sind in Deutschland auch, wir sind ein Land der Ingenieure. Ja, wir haben jahrelang die besten Motoren und Maschinen gebaut und unser Land denkt auch sehr ingenieurmäßig. Und das haben wir auch bei der Verwaltung. Das sind dann vielleicht nicht die technischen Ingenieure, sondern die Verwaltungsingenieure und das sind dann überwiegend Juristen. Und Bürokratie wird in unserem Land sehr mechanisch abgearbeitet. Also wir sagen, ja, hier ist eine Regulierung zu viel, die müssen wir jetzt umformulieren oder vielleicht sogar abschaffen. Was jetzt ja auch gerade passiert, also im Bundesebene haben wir auch das Entbürokratisierungskabinett, die alle paar Wochen Dinge zusammentragen, die gestrichen werden können. Nur aus meiner Sicht ist das nur ein kleiner Baustein bei der Entbürokratisierung, denn jeden Tag entsteht eigentlich noch viel mehr Bürokratie. Das sind ja nicht nur Gesetze, die zur Bürokratie führen, sondern beispielsweise auch Umsetzungsrichtlinien, Verordnungen. Ich nenne das Übersetzungsbürokratie, während die Gesetze die Quellbürokratie sind. Und am Ende haben wir auch noch die Umsetzungsbürokratie, also die einzelne Person in Ämtern, die dann mit einem Vorgang auch noch arbeitet. Und ich habe mir eine Dreierkombination, sage ich mal, ausgedacht, was eine bürokratische und was im Gegenzug eine nicht bürokratische Haltung ist. Und das eine wäre Ergebnisse, Ergebnisorientierung. Das ist eine unbürokratische Perspektive, während die Verfahrensperspektive eher die bürokratische Haltung wiederum ist. Dann haben wir noch das Gegeneinander von Vertrauen und Misstrauen. Ich glaube, das muss ich gar nicht weiter ausführen bei den Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, wir alle wissen, dass Misstrauen eine der Hauptursachen von Bürokratie ist. Und als dritten Baustein nenne ich dann immer noch Fehlertoleranz. Fehlertoleranz statt Perfektionismus. Und ich glaube, wenn wir alle ein bisschen mehr nach dem Pareto-Prinzip arbeiten würden, mit 20% Aufwand 80% der Ergebnisse hinbekommen und vielleicht uns auch mal sagen, hey, 80% gutes Ergebnis, das ist für uns perfekt. Ja, dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg in eine unbürokratische Haltung, weil jede Kleinigkeit am Ende perfekt richtig machen, das kostet viel zu viel Zeit, das kostet Personalressourcen, das kostet letzten Endes auch Geld, also Steuergeld. Und deswegen habe ich einen Leitsatz, der heißt, wer alles richtig macht, macht alles falsch.
Mhm. Was sind denn jetzt für dich die positiven Eigenschaften von Bürokratie?
Ja, natürlich ist Bürokratie letzten Endes die Übersetzung des Rechtsstaats in die Praxis. Ja, es geht natürlich darum, dass wir keine Willkürherrschaft haben, sondern dass wir nach bestimmten Grundprinzipien Entscheidungen treffen, dass die auch vergleichbar sind. Nur, ich glaube, da sind wir in den letzten Jahren einfach zu sehr ins eine Extrem gegangen. Wir haben Gerechtigkeit zunehmend mit Gleichmacherei verwechselt. Mhm. Und wer denkt, dass eine Welt zu 100% gerecht sein kann oder zu 100% alles gleich behandelt werden kann, der täuscht sich. Das können wir als Menschen einfach nicht so umsetzen, wie wir es uns vielleicht manchmal theoretisch denken. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir Bürokratie haben. Bürokratie hat eine Berechtigung, aber es geht darum, dass sie mit Maß und Mitte eingesetzt wird, dass der gesunde Menschenverstand auch noch eine zentrale Rolle spielt. Und jetzt geht es künftig auch darum, wie wir Bürokratie mittels moderner Technologie auch einfach beschleunigen können.
Genau da habe ich gerade, wenn du jetzt moderne Technologie und auch so ein bisschen KI natürlich schon drin. Ich war letztens auf einer Veranstaltung, da haben sie vom hessischen Digitalministerium zwei Mitarbeitende ganz stolz berichtet, dass sie irgendeinen Antrag, ich weiß nicht, war nicht irgendwie eine Windkraftanlage, die ja legendär ist, weil man da ganz viele Aktenordner braucht, aber ähnlich komplex, wo also ein Antrag mehrere hundert Seiten umfasst. Und sie hatten eine KI entwickelt, die für den Sachbearbeiter diese mehreren hundert Seiten auf vier Seiten zusammengefasst haben und dann musste er nur noch die einzelnen Punkte abhaken und konnte das dann auch guten Gewissens unterschreiben. Und dann waren sie super stolz auf sie und ich habe mich gemeldet und habe gesagt, warum brauchen wir denn dann die 100 Seiten? Oder spinnen wir das mal weiter? Dann können wir ja auch gleich 2000 Seiten Antrag machen, wenn eine KI das dann für den Sachbearbeiter so reduzieren kann. Im Vorfeld muss ich aber trotzdem dann diese Hunderte von Seiten produzieren. Das heißt, da geht ganz viel Manpower drauf. Für was eine KI dann auf vier Seiten reduziert, das kann doch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Die Frage hatten die sich aber noch gar nicht gestellt.
Da hast du, glaube ich, völlig recht mit deiner Frage. Wir haben jetzt zwei Entwicklungen aus meiner Sicht. Das eine ist, dass die Politik sich jetzt bemüht, Bürokratie abzubauen. Die ist dafür letzten Endes verantwortlich, dass da nicht mehr mehrere hundert Seiten Antrag oder Tausende notwendig sind, sondern eben nur noch vier oder fünf. Vielleicht ist auch gar nicht nur die Politik, auch oft die Ministerialbürokratie, die manchmal auch ganz gute Gesetze unnötig verkompliziert. Aber auf der anderen Seite haben wir die Entwicklung, dass die Verwaltung nun von sich aus natürlich sagt, wir müssen der Bürokratie Herr werden, weil sie blockiert ja auch die Verwaltung selbst. Ein wenig widersprüchlich ist es. Wir haben in Baden-Württemberg auf hoher Ebene was Ähnliches. Wir haben das Regelungsbefreiungsgesetz heißt es. Das Regelungsbefreiungsgesetz seit wenigen Monaten. Hier können jetzt Kommunen und Landkreise Anträge stellen, um von bürokratischen Vorschriften im konkreten Einzelfall einfach befreit zu werden. Und wenn sich das Ganze auszahlt, dann möchte die Politik das Gesetz irgendwann ganz streichen. Das ist ja eigentlich eine ganz kluge Idee. Auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen Armutszeugnis, weil es schlichtweg bedeutet, der Staat hat die Kontrolle über seine eigenen Regelungen letzten Endes verloren, auch die Übersicht darüber verloren. Und ich glaube, mit dieser Widersprüchlichkeit werden wir jetzt noch eine ganze Weile leben müssen. Und gerade deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir nicht diesen reinen mechanischen Ingenieursblick auf Bürokratie haben, sondern erkennen, dass Bürokratie ganz überwiegend aus bestimmten Haltungsmustern und Werten entsteht. Und wenn wir nicht an denen arbeiten, dann können wir noch so viele Einzelgesetze und Normen abschaffen. Es wird nicht viel helfen, weil entweder in der Anwendungsbürokratie es dann weiter doch noch verkompliziert wird oder weil einfach schlichtweg immer wieder neue Regelungen kommen.
Jetzt meckern ja immer alle über Bürokratie, aber vor allem immer die Bürokratie, die schlimme Bürokratie ist ja immer die, die der andere macht. Da nehme ich Kommunen auch gar nicht aus. Meine Frau arbeitet bei einem sozialen Träger und wenn die irgendwelche Abrechnungen macht, zum Thema Jugendhilfe und weiß ich was, Obdachlosenarbeit, schimpfen sie immer, dass irgendwie dann das Bezirksamt hier in Berlin fürchterlich und dann wird alles noch dreimal, da sind wir wieder bei dieser Vertrauensfrage. Und die tun immer so, als würden wir ihr privates, eigenes Geld ausgeben, ja, und so weiter. Wie kriegen wir denn das raus, dass man sozusagen Bürokratie auch, dass man bei Bürokratieabbau auch auf sich selber gucken muss?
Ja, ich glaube, es hat sehr viel mit Verantwortung zu tun, dass wir in Verwaltungen mehr über Verantwortung sprechen müssen und das und Verantwortung wieder als auch positiv besetzten Begriff verwenden.
Also nicht wer verantwortlich ist, ist schuld.
Genau, genau. In der Verwaltung ist oft Verantwortung der Begriff, der sofort mit der Schuldfrage in Verbindung gebracht wird. Aber ich rede von der positiven Verantwortung, also der Verantwortung, ich möchte etwas gestalten, ich möchte etwas ermöglichen. Letzten Endes sind Verwaltungen doch Institutionen der Gemeinschaft, der Allgemeinheit, die Rahmenbedingungen schaffen, damit es unserer Gesellschaft künftig besser geht, dass Dinge vorangehen und besser werden. Und hier brauchen wir, glaube ich, eine konsequente Entwicklung bei Führungskräften. Das sehe ich noch sehr unzureichend. Also als ich Bürgermeister geworden bin vor 6 Jahren, habe ich nach einer Weile den ersten Führungskräfte-Workshop auch als reine Fortbildung mal organisiert. Und dann hatte ich Amtsleitungen bei mir, die seit über 30 Jahren im öffentlichen Dienst waren. Das war das allererste Mal, dass sie eine Fortbildung als Führungskraft hatten. Das allererste Mal. Ich glaube, da zeigt sich, dass man an der Stelle sicherlich ansetzen muss. Wir müssen aber auch den Kolleginnen und Kollegen als Führungskräfte stärker den Rücken frei halten, auch sagen, hey, wenn Fehlentscheidungen getroffen werden, dann ist das auch okay. Und deswegen brauchen wir ja auch diese Fehlertoleranz. Und mit Fehlertoleranz hängt auch ein Risikomanagement zusammen. Und es ist in der Privatwirtschaft etwas völlig Normales, dass ich Risiken abschätze. Ich hatte mal den Fall bei uns, wir haben ein großes Weinfest bei uns in Kernen. Wir sind ja eine traditionelle Weinbaugemeinde. Und da hat eine Kollegin gesagt, wir müssen jetzt die ganzen Wege Bauzäune aufstellen, damit da niemand runterfällt, weil wir Veranstalter sind und wir sind dann schuld. Und dann habe ich mit Wahrscheinlichkeiten argumentiert, auch wieder mit Fragen natürlich. Ich habe gefragt, wie wahrscheinlich ist es, dass jemand den Berg da runterfällt? Konnte man sagen, naja, so 5-10% könnte sogar sein, dass da mal einer besoffen runterhagelt. Zweite Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass jemand runterfällt und sich ernsthaft dabei verletzt? Da sind wir schon jetzt wirklich im ganz geringen Bereich. Und die dritte Frage war die entscheidende. Wie wahrscheinlich ist es, dass einer runterfällt, sich ernsthaft verletzt und dann auch noch so ein Idiot ist, dass er die Gemeinde dafür verklagt? Also natürlich ist es ein Fall, der kann passieren, aber ist extrem unwahrscheinlich und es hätte in keinem Verhältnis gestanden, Hunderte, wenn nicht Kilometer Bauzäune aufzustellen. An anderen Stellen ist es dann aber wieder notwendig, auch wieder ein bisschen stärker auf Nummer sicher zu gehen. Also wir können nicht einfach Leuten Personalausweise für Nachbarn in die Hand drücken, wenn keine Vollmacht vorliegt, weil sonst kann sich, der Schaden eines geklauten Personalausweises ist einfach erheblich höher und viel wahrscheinlicher, dass hier was schief geht. Und darum geht es dann letzten Endes, dass wir den Pragmatismus wieder lernen, Risiken ordentlich einschätzen zu können, dann Entscheidungen treffen. Und offen gesagt ist es dann ja sogar so, wenn ich das ansatzweise dokumentiere, warum ich eine Risikoentscheidung treffe und dass ich eine Abwägung gemacht habe, durchgeführt habe. Selbst wenn dann der absolute Worst Case eintritt, dann wird auch der Richter am Ende sagen, naja, aber Gedanken haben sie sich schon gemacht. Ja, ist schon okay. Und wir haben immer Angst, dass wir vor Gericht landen. Allzu viele Fälle, muss man ehrlicherweise sagen, dass Verwaltungsmitarbeiter wirklich wegen Entscheidungen vor Gericht landen, sind doch äußerst
gut, aber die dann da landen, sind natürlich ähnlich wie bei Flugzeugabstürzen. Bei Flugzeugflügen kommen immer viel weniger Menschen ums Leben als beim Auto. Aber Flugangst gibt es, Autofahrangst gibt es, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich eher ein bisschen weniger. Ja. Weil es halt dann, wenn es passiert, dann ist es auf einmal ein ganz großer Fall. Auf kommunale Sicht drum gebrochen, jetzt die aktuelle Diskussion um die Weihnachtsmärkte, die dann abgesagt werden, weil die Angst vor Attentaten zu groß ist. Das andere, der Fall aus Nordhessen mit den 2 Kindern, die im Dorfteich da ertrunken sind. Und der Bürgermeister war auf einmal vorbestraft, weil der Dorfteich nicht eingezäunt war. Ja. Zur Folge, da sind ganz viele Dorfteiche in Deutschland eingezäunt worden oder trockengelegt und Ähnliches. Das sind dann natürlich Einzelfälle, unwahrscheinliche Einzelfälle, die aber eine enorme Wirkung haben.
Das ist so.
Wie gehen wir denn damit um?
Also ich glaube, wir müssen wir sind sowieso in einer schwierigen Zeit, die sehr herausfordernd ist, ja, mit vielen multiplen Krisen. Und ich denke, was auch die Verantwortung der Politik jetzt ist, ist den Menschen auch insofern reinen Wein einzuschenken, dass wir auch wieder sagen, es gibt Eigenverantwortung. Der Staat kann nicht für alles sorgen und kann auch nicht jeden Zwischenfall verhindern. Und letzten Endes sind es auch gesellschaftliche Debatten, die wir dann führen müssen, weil es ja oft auch Medien, ja, oder auch Einzelpersonen sind, die sofort nach Konsequenzen rufen. Und hier müssen wir auch einfach mal gegenhalten und sagen, nein, es passieren Unglücke. Wir können nicht in einer Vollkasko-Gesellschaft leben, wo jeder auch noch in Watte gepackt wird, damit nichts passiert. Wir sind Menschen. Es werden immer Unfälle passieren, es wird immer Fehlentscheidungen geben und da müssen wir uns sicherlich einfach mehr mit abfinden und es auch den Menschen ganz offen sagen. Und man kann auch schon damit anfangen, dass man als kommunaler Verantwortungsträger nach Fehlentscheidungen, die mal stattgefunden haben und vielleicht auch medial darüber berichtet wird, auch einfach mal öffentlich sagt, ja, da habe ich eine falsche Entscheidung getroffen. Ist so. Ja? So im Nachgang muss ich sagen, hätte ich besser anders gemacht, aber wollen wir lieber Menschen, die Entscheidung treffen oder wollen wir Menschen, die keine Entscheidung mehr treffen? Und ich merke in Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern, dass die meisten da sehr einsichtig sind und sagen, nee, dann ist mir lieber jemand, der Entscheidungen trifft und dann auch mal einen Fehler macht, wo wir in Deutschland sicherlich auch aber eine Debatte brauchen. Du hast es gerade angesprochen, ist im Bereich der Justiz, was die Rechtsprechung angeht. Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben Bürokratie durch Gesetze, durch Übersetzungsbürokratie mit Richtlinien und in der Umsetzung. Es gibt tatsächlich noch eine vierte Art der Bürokratie und ist tatsächlich die durch Rechtsprechung. Und da bin ich jetzt tatsächlich nicht der richtige Fachmann für, aber da würde ich mir sehr wünschen, dass wir auch mit unseren Verfassungs- und Justizexpertinnen und Experten mal in eine Debatte eintauchen, wie eigentlich unser Rechtsstaat auch durch Rechtsprechung derzeit funktioniert und wie er vielleicht künftig funktionieren soll. Denn es kann einfach nicht sein, dass aufgrund eines Einzelfalls durch Gerichte dann Entscheidungen getroffen werden, die bundesweit zu neuer Bürokratie führen.
Aber was du jetzt gerade ausgeführt hast, unterschreiben, glaube ich, alle, die jetzt zuhören. Und darüber hinaus ist es, glaube ich, sehr, sehr unstrittig. Trotzdem ist dann noch diese Bürokratie, die eben nicht sich eindeutig irgendwie zu adressieren lässt, weil irgendwie das System es nicht zulässt. Das ist, glaube ich, sowas, dass man, die Bürger wollen das nicht, die Politiker wollen es nicht, die Bürgermeister, die Verwaltung will es nicht. Niemand will es irgendwie und trotzdem passiert es. Wo ist denn da der Haken? Ist das dann mit dem berühmten Mindset zu bewältigen? Du hast mal gesagt, irgendwie und weniger Bürokratie hat weniger mit Regeln, aber viel mit Mut zu tun. Brauchen wir da einfach alle zusammen mehr Mut, dass man dann sagt, lass uns doch das System, wenn wir das denken, dann wissen wir schon, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dann können wir es vielleicht doch machen.
Also mit Mut beginnt es zumindest. Ja? Aber Mut alleine und Appelle werden nicht wirklich helfen, sondern wir müssen dann auch ganz klar in die Verwaltungsstrukturen rein. Deswegen, du hast das Beispiel genannt mit der KI, die für die Windkraftanlagen da die Anträge etwas verkürzt. Wir diskutieren gerade sehr viel auf der Tool-Ebene. Also Tools gibt es ganz viele. Wir haben auch mehrere Tools im Einsatz. Ist auch total spannend und super. Nur wir brauchen eigentlich in den Verwaltungen auch klare Strategien. Wozu ist diese Verwaltung da oder wozu ist ein bestimmtes Dezernat da? Welche strategischen Ziele wollen wir erreichen? Wenn wir uns darin einig sind, dann müssen wir darüber reden, passt unsere Verwaltungskultur dazu, diese Strategie auch umsetzen zu können? Da muss also viel Kulturarbeit gegebenenfalls geleistet werden. Im Anschluss kann es sein, dass wir vielleicht sogar auch die Kultur haben, zum Beispiel im Bereich der Bauämter, wenn das eine Ermöglichungskultur ist, wo jemand sagt, Mensch, selbst wenn das jetzt mal den B-Plan um 30 Zentimeter überschreitet, wir sind hier jetzt inzwischen so mutig, dass wir es machen, weil wir was ermöglichen wollen. Dann ist die dritte Ebene nach Strategie und Kultur die der Strukturen. Haben wir die Strukturen, um das auch umsetzen zu können? Strukturen kann alles Mögliche sein, von normalen Meetingstrukturen, Aufbauorganisationen, Organigramme, auch der Einsatz von bestimmter Software, stehen die Ressourcen zur Verfügung und so weiter. Und wenn ich die Struktur vorhanden habe, also ich habe jetzt Strategie, ich habe eine passende Kultur und ich habe eine gute Struktur, dann muss ich noch an die individuellen Haltungsthemen und Werte der Kolleginnen und Kollegen ran und dann eben auch als Führungskraft mich vielleicht auch selber als Coach betrachten, wie entwickle ich die Belegschaft dahin, dass sie eine solche unbürokratische Haltung entwickeln und dann auch mit den Strukturen der Strategie und der Kultur entsprechend umgehen können. Das klingt jetzt auch etwas abstrakt, aber das ist richtige Kernarbeit und das ist auch richtig anstrengend. Also wir haben bei uns eine große Reorganisation im letzten Jahr gemacht und alle Kollegen war wichtig, wie sieht das Organigramm künftig aus? Da habe ich gesagt, das verstehe ich, dass das Organigramm für euch jetzt besonders spannend ist, aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, wo wollen wir überhaupt damit hin? Passt dieses neue Organigramm von der Struktur? Erreichen wir die Ziele damit? Ja? Was sind überhaupt die Ziele? Und ich glaube, über solche Themen wird in Verwaltungen zu wenig gesprochen. Und all diese Dimensionen von Modernisierung müssen aus meiner Sicht begleitet werden. Da braucht es Bürgermeister, Amtsleiter, Dezernenten, die da sich auch weiterbilden und dann eben entsprechende Change-Prozesse auch wirklich durchführen.
Genau. Und es gehört natürlich auch dazu, Widersprüche auszuhalten, weil das System kann ja gar nicht widerspruchsfrei sein. Als Beispiel: Lebensmittelhygiene sagt, in der Küche müssen alles glatte Fliesen sein. Arbeitssicherheit sagt, nein, dann rutschen die Leute aus. Ja. Die müssen irgendwie geriffelt sein. So. Ja. Beides wird schwierig. Trotzdem ist beides ja berechtigt. Und da muss ich halt irgendwie auch dann Widersprüche aushalten.
Absolut. Aber ich kann dann in der Situation auch, wenn jetzt zum Beispiel bei uns wäre in dem Fall, was du gerade beschrieben hast, das Landratsamt zuständig und das sind dann vielleicht auch zwei Sachgebiete, die dann miteinander konkurrieren, da ist dann sehr wohl möglich, dass auch Führungskräfte sich zusammensetzen, einfach mal eine Entscheidung treffen und sagen, Priorität 1 haben nun die glatten Fliesen oder haben die geriffelten Fliesen und damit wird es jetzt genehmigt, weil wir als Verwaltung dafür verantwortlich sind, dass hier wirtschaftliche Aktivität stattfinden kann und sie nicht verhindern. Und nochmal, wenn man das dann auch ausreichend begründet, muss niemand schlaflose Nächte haben. Ich kann es in manchen Bereichen, kann ich wirklich verstehen, dass die Kollegen sehr genau sind. Aber das sind dann auch die Dinge, wo auch ein kleines Risiko vielleicht schon ein zu großes Risiko sein kann. Also denken wir an die Jugendämter zum Beispiel. Ja? Auch da kann natürlich mal was schiefgehen. Da würde ich auch jetzt jemand nicht gleich verurteilen. Aber da ist natürlich eine viel größere Sorgfaltspflicht gefragt, als bei der Frage, ob man jetzt bei einer Veranstaltung, bei einer Stufe, die einen Meter hoch ist, wirklich einen Zaun hinstellen muss.
Sind ja auch bei Unsicherheiten. Das ganze System produziert ja auch ein Stück weit Unsicherheiten. Das ist jetzt der Versuch einer Überleitung zum Thema KI. Man hat noch nicht jeder gemerkt, aber viele Kommunen sind ja auch sehr, sehr unsicher, wo sie mit diesem Thema überhaupt anfangen sollen. Also es wird ja immer ganz viel irgendwie gesprochen. Jetzt gab es gerade irgendwie eine internationale Konferenz. Europa will ja in KI jetzt auch ganz viel weiter werden. Die Woche bei der SZ-Wirtschaftsgipfel, wo es dann darum ging, ne, den Vorsprung, den China und den USA vor allem haben in dem Bereich, da müssen wir uns jetzt nicht hingehen und müssen sagen, wieso wollen wir auch werden, sondern wir sollten vielleicht lieber gucken, in welche Lücken, die da noch geblieben sind, wollen wir uns spezialisieren, wäre viel erfolgversprechender. Und Kommunen stehen da und lesen ganz viel, haben irgendwie ganz viel Infos und sind aber ganz unsicher, wo anfangen, wie nehme ich meine Belegschaft mit. Jetzt habt ihr ja, du hast es eben schon gesagt, einige KI-Themen bei euch schon angefasst. Was war denn bei euch der erste Schritt, wo du auch gesagt hattest, guck mal, das ist jetzt besser als vorher?
Ja, also der allererste Schritt, und das würde ich jedem empfehlen, nicht nur den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, sondern jedem Menschen in diesem Land, der mit KI noch keine Berührung gemacht hat, benutzt es einfach mal und wirklich spielt damit herum. Am Anfang ist es eine Spielerei und man kommt nach und nach so ein bisschen auf den Trichter, wie es funktioniert. Und wir haben in Verwaltung oft den Reflex, wenn man ein neues Tool einführt, der erste Ruf ist, wir brauchen eine Schulung. Ich sage, nee, ihr braucht nicht sofort eine Schulung, jetzt spielt einfach mal ein bisschen mit rum. Wir haben bei uns natürlich auch mit Chatbots angefangen. Ja, wir hatten ChatGPT, beziehungsweise wir haben eine Plattform, wo verschiedene Sprachmodelle drauf sind. Und wir haben einfach angefangen zu prompten und haben uns spezialisierte Bots gebaut. Das war so der erste Schritt, wo wir auch in der Fläche des Rathauses ein bisschen KI untergebracht haben, also ein Redenschreiber für Traureden, eine bürgerfreundliche Mail formulieren und so weiter. Da haben wir zahlreiche Bots. Wir haben jetzt auch für Gemeinderatsvorlagen einen entsprechenden. Da haben wir auch keine Beratung gebraucht. Die haben wir jetzt alle selber gebaut. Wir haben auch eine Protokollierungssoftware für Gemeinderatssitzungen im Einsatz. Wir haben Prozessautomatisierung und vieles mehr. Aber, und das ist jetzt wieder das Entscheidende, ich erlebe jetzt nicht nur in Rathäusern, sondern auch bei kleineren Unternehmen, ist so dieser Drang da, das mit der KI, das scheint wichtig zu sein. Wir müssen jetzt auch irgendwas machen. Wir müssen jetzt auch irgendeine KI einkaufen. Also man kann auch mal einen Schrott kaufen, ehrlich gesagt. Das wird man relativ schnell merken, dass es nichts Gutes ist. Ist auch nicht schlimm. Ja, nochmal, ausprobieren, Fehler machen, ist voll okay. Aber man sollte sich schon so ein bisschen Gedanken machen, was ist eigentlich die Transformationskraft dieser KI? Also was möchte ich damit wirklich erreichen? Und da tut es, glaube ich, schon allen gut, sich auch strategisch zumindest ein paar Ziele zu setzen. Und dann gibt es, glaube ich, zwei Ansätze. Und beide sind legitim. Der eine ist, ich baue jetzt eine Strategie, ich mache die Personalratsbeteiligung, ich mache Workshops mit den Mitarbeitern, schreibe Konzepte, schreibe dann noch ein Umsetzungskonzept und erlasse dann auch die Regelung, wie der Umgang mit der KI sein soll. Dann ist ungefähr ein Jahr, vielleicht eineinhalb Jahre rum und dann kann ich das erste Mal eine KI einsetzen. Das kann man so machen, hat seine Berechtigung. Ich, das hörst du raus, mache das ein bisschen anders. Ich bin das andere Extrem. Bei mir ist so ein bisschen Prinzip Schrotflinte. Ja, also wir haben einfach in den Apparat KI reingeworfen und haben einfach mal geschaut, welche Mitarbeiter nutzen es denn? Und lass doch erstmal die es nutzen, die da Freude dran haben. Doch gar nicht schlimm, wenn sich da erstmal welche verweigern oder es nicht machen wollen. Nur gib's doch erstmal denen, die Lust drauf haben. Die entwickeln dann Lösungen und die stecken dann ihre Nebensitzer auch ziemlich schnell an, wenn die merken, was damit möglich ist. Und jetzt sind wir schon in dem Bereich, wir haben jetzt als neuestes Tool seit wenigen Monaten eine KI-Telefonanlage. Also es nimmt ein Bot den Hörer in der Zentrale ab und kann den Menschen Auskünfte erteilen, kann Gespräche vermitteln und kann, wenn ein Kollege nicht da ist, Protokoll des Telefonats per E-Mail versenden, sodass der Kollege oder die Kollegin weiß, wer hat da angerufen und warum. Und dann kann man ganz strukturiert diese Menschen dann nachträglich auch anrufen. Und wenn man so eine Möglichkeit hat, merkt man recht schnell, wenn man sich mit Organisationen und Prozessen beschäftigt. Ja, sag mal, dann kann ich ja jetzt meine Arbeit neu organisieren. Ich könnte ja jetzt zum Beispiel Mittwochvormittag sagen, hier ist jetzt meine Projektzeit, damit meine Projekte wirklich vorangehen. Und ich stelle das Telefon ab, weil ich habe ja die KI. Und kann dann am Nachmittag in einer Stunde oder in zwei Stunden die ganzen Telefonate abarbeiten. Denn wie arbeiten wir oft in der Verwaltung? Wir haben Regelarbeit, wir haben Projektarbeit und dann haben wir auch noch den Bürgerkontakt. Und ich habe mal einem Kollegen einfach mal einen Tag so ein bisschen über die Schulter geguckt. Der wollte an dem Projekt arbeiten, aber es hat halt alle 10 Minuten das Telefon geklingelt und die Erwartungshaltung war halt, es muss auch jemand rangehen.
Aber kann man das vorab planen oder ist das so, das ergibt sich dann? Wie viele Vorteile von KI ergeben sich erst, wenn man sie überhaupt nutzt, weil man selber... Du hast eben gesagt, das ist eine komplett neue Technologie. Als ich das erste Mal gesehen habe, wie irgendwie ChatGPT so eine Antwort schreibt und man so im Hinterkopf irgendwie so dieses Bild sich entsteht, da sitzt einer auf der anderen Seite vom Bildschirm und tippt ganz schnell, dann ist das ja schon erstmal spannend. Und was man damit alles machen kann, das wird ja immer größer und größer. Und dann, ach guck mal, das könnte ich da eigentlich auch nochmal drin machen. Und hier hätte ich noch was und sei es dann davon, du hast eben gesagt, ne, jetzt habe ich eine Mail getippt und dann gebe ich die irgendwie in die KI rein, damit da irgendwie ein Text rauskommt, den der Bürger auch versteht. Dann muss ich nicht irgendwie noch diesen Denkvorgang irgendwie selber beim Schreiben noch mitmachen und so weiter. Das kommt ja alles erst, während man es nutzt. Und dann hat jemand die Idee, macht das so, da gucke ich und oh, guck mal, das könnte ich ja eigentlich auch noch machen. So, oder wie diese Bildchen, wo alle irgendwie sich als in so einer Spielzeugverpackung irgendwie dann halt einen kleinen Avatar irgendwie von sich, irgendwie von der KI am basteln lassen. Das weiß man ja alles vorher gar nicht. Wie viel Anteil von KI ist vorher planbar und wie viel passiert dann zusätzlich noch?
Puh, gute Frage. Also ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, auch was für ein Tool und zu welchem Zweck man es einsetzt. Ich glaube, diese Massen-KI, die jeder kennt mit ChatGPT und Chatbots, da geht es darum, einerseits Struktur zu geben, also sagen, hör zu, wir haben hier ein paar Bots und ein paar Basisprompts, mit denen könnt ihr arbeiten, aber probiert euch einfach weiter aus. Da würde ich dann immer auch einfach viel Freiheit lassen und einfach sagen, überlegt euch doch, vielleicht kommt ihr auf neue Ideen. Es gibt natürlich Bereiche, da kann man jetzt nicht sagen, probiert es mal aus und schaut mal, wie es läuft. Also die KI-Telefonanlage, die ist zentral gesteuert, die wird auch von einer Person beaufsichtigt und dann entsprechend auch nachgefasst, dass auch die Menschen dann entsprechend auch von der KI halbwegs gut beraten werden. Das wird dann schon überprüft. Das glaube ich einfach, das hängt einfach auch von der Technologie ab und in welchem Bereich sie eingesetzt wird. Letzten Endes, das ist nochmal das Entscheidende, geht es darum, immer mal im Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen drüber reden, was genau hilft es uns und was hilft uns das vielleicht auch in der Organisation? Also ich glaube, jeder zuhörende Bürgermeister oder Bürgermeisterin hat bei sich im Rathaus schon mal einen Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin gehabt, bei der man die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat, wenn man eine Mail von ihr gelesen hat, wie sie Bürgern schreibt. Ja, also es gibt einfach welche, die haben da wenig Empathie und Fingerspitzengefühl, wie man einem Bürger eine nette E-Mail schreibt. Und was war jetzt das, was hat man früher gemacht? Man hat dann gesagt, jetzt mach mal einen Kurs bei der Verwaltungsschule, wie man bürgernah kommuniziert und schreibt. Dann hat man da 2 Tage in den Kurs investiert, dann sind sie zurückgekommen, haben 2 Mails so geschrieben und am nächsten Tag wieder genau wie vorher. Ja? So ist, also in ganz wenigen Ausnahmen vielleicht. Ich kann jetzt durch solche Technologien auch in der Mitarbeiterführung sagen, okay, du wirst niemals der Menschenfreund. Du wirst halt kein empathischer Mensch. Und das akzeptiere ich auch. Du bist eine gute Fachperson. Aber deswegen kannst du deine fachliche E-Mail weiterhin schreiben. Aber bevor du sie absendest, gibst du sie einmal dem Chatbot, der ist bürgerfreundlich formuliert. Ne? Übrigens, sowas kann man auch ohne KI machen. Also stell dir vor, du hast einen Bereich mit sehr viel Kundenkontakt und du hast da auch einen Kollegen, der immer wieder mit Bürgern aneinander gerät, weil er einfach kein gutes Fingerspitzengefühl hat. Aber er ist sehr guter Fachmann. Jetzt kann man natürlich sagen, wir organisieren neu. Du gehst ins Backoffice. Du bist der Fachberater für den Rest vom Team. Du machst Projektarbeit. Du kommst nur an die Theke nach vorne oder zum Kundengespräch, zum Bürgergespräch dazu, wenn wir deine fachliche Expertise brauchen. Aber ansonsten überlass den Kundenkontakt bitte den Kolleginnen und Kollegen, die das auch gerne machen. Dann habe ich weniger Ärger mit Bürgern und ich habe die Ressourcen der Kolleginnen und Kollegen viel besser eingesetzt, denn er ist ja kein schlechter Mitarbeiter. Ich kann sogar seine Qualitäten jetzt viel besser nutzen, indem er hinten im Backoffice arbeitet. Und da bietet KI einem einfach auch Möglichkeiten zu sagen, ich nehme die Leute auch mehr, wie sie sind und kompensiere bestimmte Defizite eben durch KI. Bauamtsleute, die mögen es nicht, Gemeinderatsvorlagen zu schreiben. Und deswegen sind Bauamtsvorlagen oft auch etwas verkompliziert und sehr technisch. Kannst doch sagen, komm, du kannst einfach deine Basisdaten ins Mikrofon reinschwätzen und wir lassen eine Vorlage raus, die inhaltlich stimmt, aber die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte auch verstehen.
Könnte man als Win-Win-Situation bezeichnen.
Absolut, für alle.
Jetzt ist ja trotzdem, wird ja KI-Telefoniererei und so weiter, ist ja auch, löst auch Skepsis aus und Ängste aus. Oh Gott, ich bin dann überflüssig, wenn jetzt die KI dann meinen Job macht. Also ich habe jetzt gerade nochmal gelesen, dass dein Beispiel von vorhin mit dem Mahnwesen, theoretisch könnte das ja eigentlich auch eine KI machen. Und die würde das dann nicht nochmal ausdrucken und nochmal irgendwie abgleichen und so weiter. Und man könnte sich doch mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit darauf verlassen, dass das dann schon auch so okay ist und dass man das Ganze auch irgendwie mit in einem automatischen Mahnlauf und so weiter. Das ist ja jetzt eigentlich, das ist ja standardisierte Abfolgen, die da passieren. Ja, absolut. Die Leute müssten doch jetzt auch gleichzeitig Angst haben, dass sie dann da komplett überflüssig werden. Wie gehst du damit um? Oder umgekehrt mit Bürgern, die dann sagen, nee, mit diesem Computer spreche ich jetzt nicht.
Also das ist ganz interessant bei Bürgern. Ich habe diese Telefonanlage das erste Mal vorgestellt beim Seniorenrat. Und dann hat sich sofort eine ältere Dame gemeldet und gesagt, wisst ihr, ich habe neulich wo angerufen, da ging dann auch so ein Ding dran, ausgerechnet bei mir. Und dann dachte ich, oh nee, die sprengt mir jetzt die Lösung, bevor der erste Anruf da war. Und dann sagt die, aber das war super, das hat reibungslos geklappt und die hat sogar Schwäbisch verstanden. Das war echt gut. Und da finde ich, da müssen wir auch bei Menschen, also gerade Ältere werden da oft ins Feld geführt, dass doch die älteren Menschen einfach ihre Erfahrungen machen. Und wenn sie mit der KI nicht klarkommen, sie können sagen, ich möchte jetzt mit einem Menschen reden und dann wird auch ein Mensch sich bei ihnen melden. Ist alles gut. Aber ich finde es manchmal auch fast so ein bisschen entmündigend, wie dann über ältere Menschen gesprochen wird. Die sind doch nicht doof. Und die haben doch inzwischen auch fast alle ein Smartphone. Ja? Also die Generation der Älteren, die kein Smartphone haben, ich sag mal so, diese Generation neigt sich jetzt langsam dem biologischen Ende sogar langsam zu. Ja? Also meine Eltern haben seit Jahren Handy, die gehen jetzt ganz straight auf die 80 zu. Ja? Also das ist eine. Und bei den Kolleginnen und Kollegen, ja, solche Ängste gibt's. Aber Henning, das finde ich immer ganz interessant in unserer Zunft und auch im öffentlichen Sektor. Das eine ist, Es gibt keine einzige Branche, bei der Arbeitsplätze so sicher sind. Der TVÖD hat einen Kündigungsschutz, der ist so gravierend. Es muss keine Angst haben, dass er entlassen wird, weil es schon rechtlich praktisch gar nicht geht.
Ja, aber er macht dann Sachen, die er nicht kann.
Das stimmt. Okay. Das stimmt ja nicht ganz, weil jetzt kommt die zweite Ambivalenz, die ich immer ganz amüsant finde. Also ich kenne kein einziges Rathaus oder einen Kollegen, der mal erzählt hat, dass seine Mitarbeiter kommen und sagen, hey, uns ist echt langweilig, weil wir haben nichts zu tun. Also das habe ich irgendwie noch nie gehört, sondern ich höre ständig, wir sind überlastet, wir haben zu wenig Personal, wir haben viel zu viel zu tun. Und das habe ich offen gesagt den Kolleginnen und Kollegen bei diesen Ängsten auch gesagt, dass ich jetzt seit meinem Tag 1, wo ich da bin, immer höre, dass viel zu viel Arbeit anliegt. Also kann ich jetzt nicht ganz verstehen, warum man Angst hat, wenn Arbeit wegfällt. Denn es bleibt immer noch genug Arbeit übrig. Wir haben genug zu tun. Und da muss man auch kein KI-Spezialist für sein. Und du musst auch jemand, der im mittleren Dienst ist, muss auch nicht sofort viel höherwertige Tätigkeiten machen, die er nicht kann. Es gibt immer noch genug zu tun. Das andere ist, wir müssen von diesem oberflächlichen Blick auf KI halt auch weg. Ja, es gibt Prozessautomatisierung und wir haben selber Prozessautomatisierung im Einsatz. Aber da stellen sich viele Menschen vor, dass auf Knopfdruck die ganze Arbeit einfach von vorne bis hinten komplett von einem Computer gemacht wird. Es entspricht nicht der Realität. Es geht darum, bestimmte Prozessabschnitte, und deswegen müssen wir auch über Prozessmanagement sprechen, dass wir bestimmte Prozessteile automatisieren. Aber es braucht einen Menschen, der den Prozess immer noch versteht, der weiß, was diese KI inhaltlich dort macht, der die Spezialfälle bearbeitet, der die manuelle Prüfung am Ende, wenn es um den Bescheid geht oder Ähnliches, nochmal durchführt. Dafür brauche ich weiterhin den Menschen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist doch nicht schlimm, wenn jemand, der eine 40-Stunden-Woche hat und bislang immer 45 Stunden arbeiten musste, jetzt ab und zu auch mal nach 38 Stunden nach Hause gehen kann und ein paar Stunden abbaut. Also die Sorge, dass da zu viel Arbeit wegfällt, die, finde ich, muss derzeit noch niemand haben. Was natürlich ein Thema ist, es gibt bestimmte Stellen, auch bei mir im Rathaus, da ist ganz klar, wenn der Stelleninhaber oder die Stelleninhaberin einmal wechseln sollte oder in den Ruhestand eintritt, dann wird diese Stelle womöglich auch nochmal umgebaut. Ja, dass sie vielleicht überwiegend mit KI sogar ersetzt wird, aber wie die Stellenanteile dann an anderer sinnvoller Stelle wieder einsetzen.
Macht ja auch Sinn.
Aber vielleicht, wenn ich das also, noch sagen
es
darf.
Es ist ja kein statisches System, darum geht es ja. Ne, natürlich muss man auch was umbauen können. Und wenn du sagst, die Verwaltung, so wie sie heute ist, ist auf alle Ewigkeit genau so in der Struktur. Das wissen auch alle.
Das haben wir viel zu lange die Organisation nicht verändert. Aber wenn ich eines noch dazu sagen darf. Es geht darum, die Mitarbeiter mitzunehmen. Das stimmt so. Und das wird einem auch jeder Change Manager sagen. Aber mitnehmen heißt nicht, wir machen alles so, wie ihr wollt. Das heißt es nicht. Sondern es braucht dann auch eine klare und ehrliche Kommunikation an Kolleginnen und Kollegen. Wir ändern das jetzt. Aus diesen Gründen. Und wir werden es so machen. Und es wird künftig so funktionieren. Wir haben bei uns am Anfang vom Change-Prozess auch gesagt, ja, wir nehmen jetzt die Mitarbeiter mit und machen Workshops und Arbeitsgruppen zu allen möglichen Themen. Und dann war ich bei manchen Arbeitsgruppen etwas überrascht, wie wenig dabei herumkam. Denn vor lauter alle mitnehmen und alle müssen nachher zufrieden sein, wurde einfach wieder nichts entschieden. Und zu einer verantwortungsvollen Führungskraft gehört auch dazu, mal Entscheidungen zu treffen, die auch vielleicht beim einen oder anderen nicht so populär sind.
Dafür ist es. Vielleicht dann ganz konkret, wie verändert denn KI jetzt nicht die Arbeit deiner Mitarbeitenden, sondern wie verändert sie denn deine Arbeit und deine Rolle als Bürgermeister?
Also zunächst mal, ich nutze für mich einfach auch unglaublich viel KI. Mein Schriftverkehr, den konnte ich zeitlich extrem reduzieren, weil ich mir einfach mit KI viel vorformulieren lasse. Wir benutzen es auch, teilweise auch mal in der Amtsleiterrunde gemeinsam als Brainstorming. Wenn wir mal eine schwierige Diskussion um ein Thema haben und nicht ein, nicht auswissen, da habe ich schon gesagt, seid mal kurz ruhig, ich mache kurz mein Mikrofon an. Und haben der KI halt erzählt, was das Problem ist und haben gefragt, ob es Lösungsvorschläge entwickeln kann. Und da kamen tatsächlich auch mal ein paar neue Gedanken dabei heraus. Ich sehe mich viel stärker inzwischen in der Rolle, Kolleginnen und Kollegen, Amtsleitungen dazu zu bringen, Dinge selber auszuprobieren, Entscheidungen zu treffen und mich als vielleicht auch als Coach oder als Rückkopplungsebene zu nutzen, und weniger, dass ich ins Mikromanagement mit reingehe. Und was dann die zweite wirklich große Veränderung ist, ist, dass ich selber auch im Bereich Organisationsmanagement sehr aktiv bin und eben ausgehend von KI-Lösungen dann eben auch sage, wir führen jetzt auf diese Art Prozessmanagement ein, wir identifizieren hier Bereiche, wo jetzt Automatisierungen stattfinden. Also da geht es auch ganz konkret um Organisationsgestaltung.
Vielleicht nochmal zum Abschluss an die Schleife sozusagen ganz zum Anfang, welche Fragen man sich stellen sollte, wenn man Bürgermeister werden will.
Ja.
Es heißt ja auch immer, Bürgermeister, das versteht man, was da wirklich passiert, das versteht man eigentlich erst, wenn man es dann auch wirklich ist. Das kann einem auch keiner richtig genau erklären. Was waren so die Sachen, wo du gesagt hast, wow, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Wie cool ist das denn? Oder auch wie fürchterlich ist das denn?
Also ich glaube, was alle, die das Amt haben, beeindruckt und auch wenn man das vorher abstrakt weiß, aber es dann doch anders ist, wenn man es kennenlernt, ist die unglaubliche Vielfalt. Also ich habe Lebensbereiche kennengelernt, ich wusste gar nicht, dass die existieren, womit man sich da in der Breite beschäftigen kann. Und das begeistert mich bis heute. Und ich glaube, es ist auch ein Amt und ein Beruf, der eine unglaubliche Lernkurve bietet. Und ich bin zumindest ein Mensch, der immer lernen möchte, der Neues lernen möchte. Und dafür ist es ein ganz hervorragender Beruf. Beim Negativen schon auch die Themen, Henning, die ihr auch, das finde ich auch super von euch als vom Netzwerk Junge Bürgermeister auch immer wieder adressiert. Ich bin schon manchmal entsetzt, was Menschen einem an den Kopf werfen, beziehungsweise nicht an den Kopf werfen, das machen sie eigentlich eher selten, sondern was sie in die Tasten hauen.
Mhm.
Da, was wie, sag ich mal, sehr persönliche, individuelle Probleme der Allgemeinheit aufgebürdet werden und dann Amtsträger, der Staat als abstraktes Gebilde verantwortlich gemacht wird für privat schwierige Situationen und sei es nur Nachbarschaftsstreit. Da bin ich überrascht, was es da so alles gibt, wobei ich dann auch den Kolleginnen und Kollegen immer sage, das ist auch systemischer Ansatz. Unsere Mitarbeiter in den Rathäusern, die bekommen ja auch viel ab, sehr unangenehme Telefonate oder auch E-Mails. Und man muss sich immer ehrlich machen, wie viele Menschen rein prozentual sind es denn wirklich? Und dann auch offen sagen, die meisten Menschen sind doch sehr anständig. Ich bin davon überzeugt, dass über 90% der Menschen anständig sind. Das kann man in so einem Job, gebe ich zu, manchmal vergessen, ja, weil Anständige rufen selten an. Aber wenn ich jetzt rein überlege, wenn ich sage, 3% der Menschen sind vielleicht etwas verhaltenskreativ, dann wären das allein in der Gemeinde Kernen mit fast 16.000 Einwohnern schon knappe 500 Menschen. Das ist dann halt doch einiges und trotzdem ist es eine kleine Minderheit.
Das ist so. Ist natürlich halt einfach auch ein Thema jetzt gerade, ne, in Bayern, der Kollege, der jetzt sozusagen zurückgetreten ist, weil sein Auto angezündet worden ist. Anderer Kollege, wo auch das Auto angezündet worden ist, der ist zwar nicht zurückgetreten, aber wo man sich dann auch fragt, wo soll das hinführen? Ist das schlimmer geworden, deiner Einschätzung nach, oder ist das nur thematisierter geworden?
Also ich glaube schon, dass es schlimmer geworden ist. Es ist natürlich schwierig, ich kann jetzt da nicht aus 20, 30 Jahren Amtszeit berichten, sondern nur aus 6 Jahren. Aber man hat schon gemerkt, dass in der Corona-Pandemie da was erheblich verrutscht ist. Also ich hatte selber auch Morddrohungen bei mir im Briefkasten, Demonstrationszug vor der Haustüre, eine Gemeinderatssitzung, die massiv gestört wurde mit heftigsten Beleidigungen gegen Gemeinderäte, aber auch gegen mich persönlich. Ich glaube, dass schon gewisse Dämme brechen. Das ist jetzt nicht unbedingt so, dass die Gedanken, die da geäußert werden, neu sind. Ich glaube, die gab es auch schon vor 20, 30 Jahren, aber wir haben ein gesellschaftliches Klima in Kombination mit auch sozialen Medien, die einfach dazu ermuntern, sowas auch direkter und unmittelbarer zu äußern. Und ich glaube, das nimmt schon stark zu. Und wenn man erstmal mit Worten tatsächlich schon anfängt, dann folgen irgendwann die Taten. Also eine Tat, egal welche Straftat es eigentlich gibt im Gewaltbereich, ihr gehen immer Worte voraus. Es gibt immer irgendeine Art von Radikalisierung, womit es beginnt, und die findet, glaube ich, in den letzten Jahren schon massiv statt. Einerseits durch gesellschaftliche Veränderungen, sicherlich auch durch Außen. Wir wissen, dass das, was man in sozialen Medien liest, nicht einfach nur irgendwelcher Mist ist, sondern teilweise ganz bewusst und aktiv von Akteuren dort auch platziert wird. Es macht mir in der Gesamtentwicklung definitiv Sorgen.
Bei uns rufen immer wieder Redaktionen an, die, wenn jetzt der Fall aus Bayern mit dem Rücktritt oder auch als die Kollegin in Baden-Württemberg so ja angefeindet wurde, während sie im Mutterschutz war, dass sie das ja gar nicht schaffen kann, die jetzt zurückgetreten ist. Letztes Wochenende war irgendwie dann die Neuwahl eines Bürgermeisters da. Und fragen dann, gibt es denn welche, die deswegen zurücktreten und findet man denn dann perspektivisch überhaupt noch Bürgermeister? Jetzt hast du vorhin gesagt, diese Fülle an Aufgaben, und das ist das, was ich aus dem Netzwerk auch immer wieder gespiegelt bekomme, auch wie toll das ist, Bürgermeister zu sein bei all diesem Stress, dass man einfach viele Dinge bewegen kann, dass man auch sieht im Ort, da ist irgendwie, weiß ich was, da müsste eigentlich eine Fahrbahnabsenkung irgendwie dann halt hin oder eine Bordsteinabsenkung hin. Konnte ich aber nicht, weil man weiß auch die Dinge genau, warum man was nicht gemacht hat. Und diese Verbundenheit mit dem, was man sozusagen so tut und so erlebt und so schafft, das ist das, was das Amt so ausmacht. Und gleichzeitig dann diese Frage, das ist so anstrengend und so stressig, wer tut sich das denn noch an? Wir haben eine Befragung gemacht, woraus kam irgendwie das, die Aussage, es wird viel anstrengender, ist in den letzten 3 Jahren deutlich höher gekommen, finanzielle Handlungsfähigkeit, dann fangen wir jetzt nicht das Thema auch noch an, dann reden wir noch 2 Stunden. Und gleichzeitig sagen viele, gerade bei den jungen Bürgermeistern, ich werde auf jeden Fall wieder antreten, das mache ich, ich nehme diese Herausforderungen an. Wie passt das zusammen? Es wird schwieriger und gleichzeitig steigt die Zahl derer, die sagen, ich bleibe dabei.
Also ich glaube, dass wir viele junge Kolleginnen und Kollegen haben, die sowohl fachlich für das Amt geeignet sind, aber auch den notwendigen Idealismus, und ich will Idealismus hier als wirklich als positiven Begriff verstanden wissen, sagen, ich möchte diesen Staat, diese Gesellschaft und auch diese Demokratie mitgestalten und mitprägen. Und gerade jetzt, wo eine Demokratie schon auch, sagen wir mal, schon auch etwas instabiler wird, ist es doch gut zu wissen, dass es Menschen gibt, die sagen, ich stelle mich dieser Herausforderung. Ich möchte da aktiv dran mitwirken, dass wir unsere Demokratie erhalten können. Ich glaube schon, dass das gerade bei den jüngeren Kolleginnen und Kollegen mit reinspielt. Aber was ich schon auch sehe, auch im Gespräch mit Amtskollegen in jedem Alter, die Überlegungen, ob man nochmal antritt, die Überlegungen finden länger statt, glaube ich, als früher. Also ich glaube, bei unseren älteren Kollegen hat sich die Frage teilweise überhaupt nicht gestellt. Das war selbstverständlich. Und ich weiß fast von allen, die sicherlich zumindest drüber nachdenken und abwägen. Und wir haben schon auch Wahlen, jetzt nicht nur bei mir im Landkreis, sondern der ganzen Region, wo man schon merkt, dass die Bewerberfelder sehr dünn werden. Und sich dann schon die Frage stellt, wer nimmt diese Ämter irgendwann noch an? Wer möchte sich die Arbeit in Anführungsstrichen antun? Nochmal, es ist ein wunderschönes Amt. Aber, und ich finde, das gehört dann schon auch dazu, auch in so einem Podcast, auch im Gespräch mit jungen potenziellen Kolleginnen und Kollegen, ich finde, man muss schon ehrlich mit ihnen sprechen, was das Amt bedeutet. Wir sollten eben auch nicht erzählen, du, das ist alles nur super und da gibt es mal ein bisschen Ärger, aber das mach's auf jeden Fall. Sondern man muss die Abwägung dann schon für sich treffen, was macht es mit Familie? Bin ich dem gewachsen? Wie gehe ich mit Konflikten? Wie gehe ich mit Anfeindungen um? Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Zeit, die wir jetzt erlebt haben, dass Kollegen mit Mitte, Ende 20 Bürgermeister im Ort werden und das dann machen, bis sie Mitte 60 sind, ich glaube, diese Zeit ist vorbei. Ich habe das bei mir hier in Kern immer gesagt, ich will diesen Job gerne machen und ich möchte ihn gerne auch länger als eine Amtszeit machen. Aber ich habe auch gesagt, ich werde den Job hier nicht 24 Jahre lang machen, weil das weder für den Ort aus meiner Sicht noch für mich persönlich gesund ist.
Das ist jetzt doch ein wunderschönes Schlusswort gewesen. Benedikt, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, dafür, dass du uns mitgenommen hast in die Welt der guten Fragen, moderne Verwaltung, KI. Wer Lust hat, mehr über systemische Fragetechnik zu lernen, findet Benedikts Buch Fragenzauber auch online. In den Shownotes werde ich irgendwie den Link zu Amazon auch reinstellen. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, auch an euch herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Und wie immer gilt, wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch gern den Podcast. Empfehlt ihn gerne weiter und stellt ruhig ein paar mehr Fragen im kommunalen Alltag. Ihr seht, es lohnt sich. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dann nächsten Mal auch wieder dabei seid mit neuen Ideen, Impulsen und Fragen aus der kommunalen Praxis. Bis dahin. Bleibt neugierig.